Ich lese den Predigttext. Das Gespräch mit Petrus. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortet Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Wir hören auf die Predigt.
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei und du hast zweimal auf Adonia hingewiesen. Ich kann es mir nicht verkneifen, noch ein drittes Mal darauf hinzuweisen, warum. Ist einfach eine ganz tolle Sache. Meine Tochter hat viele Jahre da mitgemacht und jetzt ist sie 31, ist immer noch dabei, hat sehr viele Impulse bekommen und begleitet auch junge Leute schon über Jahre zum Teil. Also es lohnt sich. Und letzten Samstag habe ich auch mit meiner Frau zusammen Hiob-Musical gesehen und ich habe gestaunt. Also einmal finde ich es mutig überhaupt, dass dieses Thema Hiob des Leidens angenommen wurde und wie es die jungen Leute geschafft haben, diese Botschaft in einer guten Art und Weise rüberzubringen. Also ich wurde gesegnet. Das war wirklich richtig, richtig gut. Also ich kann nur empfehlen, geht hin, lasst euch beschenken. Dieses Musical ist einfach einzigartig. Es lohnt sich, mit dabei zu sein. Jo, wie kriege ich jetzt die Kurve zum Predigtext von Adonia zum Frühstück? Ich denke, ich frage einfach mal, wer von euch hat heute Morgen gut gefrühstückt? Gibt es Leute, die gar nicht gefrühstückt haben? Ich würde den Tag nicht überleben ohne Frühstück. Und Frühstück ist für uns was ganz Wichtiges. So richtig lecker mit Kaffee und so. Samstag, Wochenende gibt es immer ein Ei und auch Brötchen frisch aufgebraten. Ganz toll im Backofen. Ich finde das toll, so am Tisch zu sitzen und auch zu reden, Zeit zu haben, über die Woche zu reflektieren, vielleicht auch die neue Woche mal wieder durchzusprechen, was liegt an. Und heute Morgen geht es auch um ein Frühstückstreffen. Ein Frühstückstreffen der besonderen Art. Gemütlich am Strand beim Lagerfeuer. Ich muss gestehen, es fasziniert mich immer wieder neu, wenn ich die Geschichten Jesu lese. Auf der einen Seite war er oft von Menschenmassen umringt und doch hat immer den Einzelnen gesehen, hat sich Zeit genommen. Er hat sich unterbrechen lassen. Er hat die Initiative ergriffen. Er war einfach da und hat mit der jeweiligen Person konkret geredet, sie angeschaut. Das finde ich enorm. Und so lasst uns heute Morgen gemeinsam beten, dass Gott sein Wort, das ist ein relativ kurzer Text, dass Gott sein Wort an uns segnet durch seinen Geist, dass unsere Gedanken und Herzen ganz neu vielleicht ausgerichtet werden auf den, der gegenwärtig ist, Jesus Christus. Wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, vielen Dank für dein Wort, dass wir darin lesen können. Wir preisen dich, dass du zu uns reden willst heute Morgen. Du kennst unsere Lebensumstände. Du kennst unsere Beziehungswelten und vieles andere. Wir kommen zu dir und beten, Herr, segne du uns. Segne du auch die Kinder, die jetzt betreut werden. Schenk, dass wir früh dich finden. Und danke, dass du auch bei ihnen bist, denn du bist der auferstandene Herr. So leite du uns um deines Namens willen. Amen. Ich fange mal an mit einem Zitat. Das habe ich diese Tage gelesen. Und ich muss sagen, es hat mich sehr inspiriert, auch gerade so über diesen Bibeltext. Das ist der Hans-Joachim Eckstein, ein sehr bekannter Redner. Der hat gesagt, was wir sind, das sind wir durch Beziehungen. Und was wir werden wollen, das entdecken wir in Begegnungen. Ich wiederhole nochmal, was wir sind, das sind wir durch Beziehungen. Und was wir werden wollen, das entdecken wir in Begegnungen. So viele Beziehungen haben uns geprägt in unserem Leben, egal wie alt wir sind. Und in den täglichen Begegnungen, in der Familie, in der Arbeitswelt, merken wir, wo wir stehen. Aber merken auch, wo wir eigentlich hinwollen, dass noch Luft nach oben ist, auch zur Veränderung. Und so eine wertschätzende und wohlwollende Begegnung fand am See Tiberius statt. Nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu ist Petrus mit seinen 6 Jüngern unterwegs. Und wieder einmal hat Petrus die Initiative ergriffen und ist zurückgekehrt zu dem, was er wirklich gut kann. Was war das? Fischen. Er war Fischer. Und hier im Boot fühlten sie sich sicher. Die Netze auswerfen, das war ihnen bekannt und vertraut. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts, absolut nichts, nicht ein Fisch. Was für ein riesengroßer Frust. Und am Morgengrauen steht der auferstandene Jesus Christus am Ufer und spricht sie in fürsorglicher Weise an und sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Und das Wort Essen meint hier Beikost, etwas, was man zum Brot dazu isst. Sie erkennen Jesus nicht, aber als Echo kam ein Was, ein resigniertes Nein. Und ich finde das toll, dass sie einfach so offen und ehrlich ist, sich zugestanden haben, dass sie keine Ausreden gesucht haben, ja, wir versuchen es nochmal oder was immer, morgen wird es besser. Sie sagen einfach, nein, wir haben absolut nichts geschafft, nichts gefischt. Und ich glaube, das ist auch für uns gut, hier und da mal ehrlich zu uns selbst zu sein, da wo es uns nicht gelingt, uns das einzugestehen. Nein, ich schaffe es nicht. Ich komme einfach nicht alleine zurecht. Ich finde das toll, dass Jesus seine Jünger da nicht einfach hängen lässt in diesem Nein, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und da werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele, 153 Fische, darin waren. Super, huh? Das hat Gott gemacht. Jesus hat das gesehen, hey Jungs, ihr braucht eine Ermutigung, ich gebe sie euch. Werft die Netze raus, aber nicht zur linken, zur rechten Seite und ihr werdet sehen, was dadurch geschieht. 153 Fische. Und dann kommt diese VIP-Einladung, very important person. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte, ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Ist das nicht toll? Sie kamen an Land und da war das Lagerfeuer und die Luft war geschwänger von bratenden Fisch und gebackenen Brot. Jesus hatte schon. Er war nicht abhängig von dem, was die Jünger ihm bringen. Er hatte das alles schon. Und hat die Jünger noch reichlich beschenkt mit diesen 153 Fischen. Kann man gut vorstellen, dass dieses Holzkohlenfeuer am Strand hat Petrus an eine Situation erinnert. Vor ein paar Tagen erst. Dort am Holzfeuer im Hofe hat er sich gewärmt. Und wir kennen seine Geschichte, er hat Jesus 3-mal verleugnet. Und obwohl die Jünger ihren Herrn verlassen haben, verleugnet haben, lässt Jesus sie nicht fallen. Jesus will das vergangene Versagen aufarbeiten und einen Neuanfang geben. Das finde ich so enorm. Petrus, die Schatten seiner Vergangenheit. Ich glaube, jeder von uns hat so Schatten seiner Vergangenheit, das, was wir so erlebt haben, gut oder schlecht, mehr oder weniger. Aber schauen wir doch mal ein bisschen zurück. Was ist denn so passiert mit dem Petrus und dem Herrn Jesus? Der Herr Jesus hat sehr oft die Jünger darauf vorbereitet, dass er der Messias ist, der, der dein Leben geben wird für die Menschen, zur ewigen Errettung. Jesus hat über seinen Tod geredet, über seine Auferstehung und dass ihn alle verlassen werden. Und Petrus, das hat ihm nicht gepasst. Er hatte eine andere Vorstellung, das hat er nicht so stehen lassen und behauptete ganz fest, selbst wenn dich alle anderen verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus erwiderte, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Mit anderen Worten, Herr, du kannst dich auf mich verlassen. Auch wenn die anderen alle abhauen, ich nicht. Ich bin eine Säule, ich stehe zu dir, ich bin treu zu dir, das will ich einfach bleiben. Petrus hat das ganz bestimmt ernst gemeint. Aber spüren wir etwas, empfinden wir etwas von einer allzu hohen Selbstüberschätzung? Nach der Verhaftung Jesu betrat Petrus in die Höhle des Löwen. Dort, wo Jesus verhört wurde. Und dort am Kohlenfeuer im Hofe, da nahm das Drama seinen Lauf. Dreimal verleugnete er den Herrn und danach krähte der Hahn. Und diesen Augenblick drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Was für ein Moment muss das gewesen sein. Nach dieser dreimaligen Verleugnis, verleugnet einer, der seinen Mund ganz groß voll genommen hat, auf einmal verleugnet er und Jesus dreht sich um und schaut ihn an. Ich denke, Petrus war in diesem Moment unsagbar enttäuscht über sich selbst. Was bin ich nur für ein Jammerlappen? Innerlich zerbrochen läuft dieser gestandene Seebärfischer weit weg. Und fängt an zu heulen wie ein Schlosshund. Und nun finden wir ihn am Kohlenfeuer erneut wieder. Dort findet eine Begegnung statt. Und wieder schaut Jesus den Petrus an. Konnte Petrus den Blick Jesu standhalten? War er vielleicht innerlich hin und her gerissen? Auf der einen Seite Jesus zu sehen, den Auferstandenen, seinen Herrn, den er wirklich liebte. Und auf der anderen Seite mit der Begegnung, dass Jesus ihn ansah, daran erinnert wurde, hey, ich habe Jesus versagt. Ich glaube, da war auch eine Gefühlsachterbahn in seinem Leben. Ich denke schon, dass er sich schämte über sein Versagen. Es gibt manche Situationen noch in meinem Leben, wo ich mich auch geschämt habe über mein Versagen. Ganz frisch kam ich zum Glauben, habe in einem Missionswerk gearbeitet, war Feuer und Flamme für den Herrn und habe ich meine erste Andacht gehalten. In einem Team, wir waren so vielleicht 12 Leute und ich habe gedacht, jetzt zeige ich mal, was so geistliches Leben ist. Habe mich 2 Tage vorbereitet, Bibellexikon genommen, meine Bibel, das war damals meine Bibel hier, und habe ich eine Andacht schön vorgeschrieben und dann saß man so morgens im Kreis. Und ich bete, Herr, segne uns, rede zu uns. Und dann wollte ich anfangen und ich konnte nicht sprechen. Ich hatte früher einen Sprachfehler als junger Mann. Und Gott hat es erlaubt, in der Situation mir diesen Sprachfehler wiederzugeben. Ich habe kein Wort in der Andacht rausgekriegt. Und ich kam mich so schäbig vor, weil ich war erst ein Jahr gläubig. Bei mir war noch so viel durcheinander in meiner Wertewelt, meinem Umgang mit Menschen und so weiter. Und vor mir saßen all diese Heiligen, die schon jahrelang mit Jesus gelebt haben. Ich kam mir so schlecht vor. Und bin aufgestanden, Bibel zugeklappt, mein Zimmer hochgegangen, wollte Koffer packen. Und da kam der Teamleiter auf mich zu und fragte, Hammel, was war das denn? Das war nichts. Ich wollte euch zeigen, wer ich bin, was ich, wie geistlich ich bin, bin ich nicht. Ich komme von der ganz anderen Seite. Ich habe so viel Schlechtes durchgemacht in meinem Leben. Ich komme gerade noch, bin dankbar, dass Jesus mich angenommen hat und wollte euch zeigen, wie gut ich bin, geistlich, aber bin ich nicht. Fangen die an zu heulen. Da habe ich geheult. Und dann hat mein Teamleiter Folgendes zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, tut es dir leid, Hartmut? Da sage ich, natürlich tut es mir leid. Und dann hat er etwas Entscheidendes gesagt. dann bleib bitte in unserem Team. Das hat mich umgehauen. Dachte ich als Versager? Er hat dann gebeten, bleib einfach im Team. Vielleicht waren das auch praktische Gründe. Ich weiß nicht, wir waren 2 Ehepaare, 7 heiratsfähige Mädchen. Ich war der einzige junge Mann. Zum Ölwechsel und zur Post abholen und im Rasen mähen. Ich kenne seine Motive nicht, aber ist mir auch egal. Aber seine Worte, diese Worte, die haben etwas mit mir gemacht. Komm, bleib bitte in unserem Team. Das war einfach nur stark. Schon Jahre her, aber die Situation ist mir noch ganz gut vor Augen. Darf ich dich heute Morgen fragen, wie geht es dir, wenn dich jemand enttäuscht hat oder du selber versagt hast in irgendeiner Art und Weise? Wie fühlst du dich dann? Wenn ich versage, bin ich oft sehr enttäuscht über mich selbst. Ich fühle mich wertlos. Es gibt manchmal Situationen, dann auch in der Bibelwoche, habe ich echt zu kämpfen. Und meine Gedanken beim Umgang mit anderen. Und manches Mal geschieht etwas in meiner Gedankenwelt, was nicht okay ist. Und dann kommen Anklagen. Hartmut, du willst nochmal Bibelwochen halten? Vergiss es, du Versager. Und dann kommt der Teufel, der Ankläger der Brüder und Schwester, wie er in der Offenbarung genannt wird. Und dann kommt ein Wort, wie siehst du, du hast doch schon wieder versagt. Da arbeitest du schon 20 Jahre dran, immer wieder fällst du auf die Nase. Du bist unbrauchbar für das Reich Gottes. Vergiss es. Diese Anklagen kommen vom Durcheinanderbringer, der Satan, der Durcheinanderbringer, der Diabolus. Und dann ist das wie so eine Endschleife. Du Versager, du Versagerin, du schaffst es nie. Vergiss es mitzuarbeiten. Hör auf damit. Stempel drauf, Versager. Und dieses Versagen klebt dann manchmal so stark in unseren Gedanken, dass wir gar nicht mehr dabei rauskommen. Und dann schnappt die Falle der dummen Vergangenheit zu. Ich denke, wir dürfen und wir sollen aus der Vergangenheit lernen, keine Frage. Aber unsere Gedanken, die Erinnerungen sollen nicht in der Vergangenheit verankert sein, sondern wir dürfen unsere Augen aufheben zu Jesus. Er ist der Herr. Er will uns helfen. Ich meine, deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen feiern wir Weihnachten, Ostern, Pfingsten und viele andere Feste. Jesus ist dafür gekommen, wo du und ich, wo wir versagen, dass er uns sieht, uns annimmt und dann greift das Wort des lebendigen Gottes, wo es heißt, wenn wir, du und ich, ihm, Jesus, unsere Sünden bekennen, da ist er treu und gerecht. Was macht er? Dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das kann nur Jesus Christus, unser Herr. Das finde ich enorm. Als er am Kreuz auf Golgatha gerufen hat, es ist vollbracht, Tetelestai, die vollkommene Erlösung wurde durch Jesus Christus vollbracht, den Sohn des lebendigen Gottes. Er, der ohne Sünde war, wurde zur Sünde für uns, für dich und für mich und hat alles von gestern, von heute und auch von morgen am Kreuz auf Golgatha getragen. Was für eine Freudenbotschaft. Das ist Evangelium. Nun wollen wir mal schauen, wie Jesus mit dem Versagen von Petrus umgegangen ist. Von einer vertrauten Person, vielleicht von deinem Freund, von deinem Ehemann, von Nachbarinnen, vielleicht sogar von deinem Gemeindeleiter oder Hauskreisleiter, verleugnet zu werden oder so, verachtet oder zur Seite gesetzt zu werden, das tut doch weh, oder? Ich glaube, da hat jeder irgendwo unsere Erfahrung gemacht. Vielleicht ist dir auch diese Erfahrung nicht fremd. Doch die Frage ist immer, wie gehen wir damit um, wenn wir in solcher Situation hineinkommen? Wie reagieren wir darauf, wenn wir verletzt sind, wenn wir gekränkt sind, tief, tief in unserer Ehre, als Frau, als Mann, als Eltern, als Kind, was immer auch? Zu schnell kommen Gedanken der Bitterkeit hoch. Entfremdung macht sich breit, steigert sich hin bis zum Hass. Und wie reagiert Jesus? Er reagiert ganz anders. Kein Vorwurf. Petrus, wie konntest du nur? Nein. Petrus, von dir habe ich es nie gedacht. Nein. Kein Vorwurf. Absolut nicht. Kein Wort der Ablehnung. Jesus schaut ihn an und hat ihn bejaht, so wie er war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus sagte, hey Petrus, Nimm doch mal einen von den kleinen Fischen hier. Den magst du doch so gerne. Kann ich mir gut vorstellen, wie Jesus so mit dem Petrus umgegangen ist. Und hier am Kohlenfeuer geht Jesus seelsorgerlich mit Petrus dorthin zurück, wo sein Trauma angefangen hat. Nach dem Frühstück sieht der Auferstandene Jesus den Petrus wieder an und beginnt mit der Aufarbeitung und fragt ihn Folgendes. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Die erste Liebe, die Jesus hier erwähnt, ist Agapo, die göttliche Liebe. Mit der Liebe, die Petrus antwortet, Philio, die freundschaftliche Liebe, die geschwisterliche Liebe. Und Jesus fragt, Petrus, hast du diese Agape, diese aufopfernde Liebe für mich mehr als alle anderen? Weil er hat sich ja sehr oft mit den anderen verglichen. Und Petrus ist so ehrlich und sagt, nein, habe ich nicht, Herr. Das war nämlich sein Problem, sich mit anderen zu vergleichen. Und nun bringt Jesus ihn wieder zurück zu dem Punkt seines Versagens. Die Frage, warum handelt Jesus so? Warum legt Jesus seinen Finger in dem Versagen von Petrus voll hinein und drückt vielleicht noch drauf? Warum handelt Jesus so? Kann er nicht einfach sagen, es ist vollbracht, Schwamm drüber, alles gut? Könnte er sagen, macht er aber nicht. Und das ist die Lektion, die ich persönlich daraus gelernt habe, im Umgang mit persönlichen Versagen. Und ich glaube, was wir auch lernen können, im Umgang mit uns selbst und auch mit anderen. Jesus möchte nämlich was? Er möchte, dass Petrus sein Herz überprüft, über seinen Stolz und seine überhöhte Selbsteinschätzung und sein ständiges Vergleichen mit anderen, dass er darüber nachdenkt. Und dass er darüber reflektiert. Und Petrus kann in der Situation, wo er mit Jesus darüber redet, darf er erkennen, hey, das Vergleich mit anderen ist nicht hilfreich. Und das für eine Befreiung. Ich muss mich nicht mehr mit anderen vergleichen. Ich brauche mich nicht mehr mit anderen zu vergleichen. Ich will mich nicht mehr mit anderen vergleichen. Ist das nicht toll? Wie oft fallen wir in die Falle des Vergleichens? Geschieht doch oft in unserem Leben. Da gibt es ein Zitat, möchte ich euch nicht vorenthalten, von den Sören Kierkegaard. Und ich glaube, das Wort trifft den Nagel vor auf den Kopf. Der Sören Kierkegaard, der dänische Theologe, der hat gesagt, das Vergleichen ist was? Das Ende des Glücks. Stimmt's? Er hat recht. Er hat vollkommen recht. Und der Anfang der was? Der Unzufriedenheit. Weil ein anderer hat immer mehr, geht immer besser. Schöner, größer, stärker, größeres Haus, besseres Auto, bessere Position, weiß der Kuckuck was. Aber wenn wir in diese Falle reintappen und zu vergleichen, ist es nicht so gut. Dann kommt die Unzufriedenheit. Und ich glaube, wir, die wir Jesus persönlich kennen, brauchen das nicht, Unzufriedenheit. Wir wollen zufrieden in unserem Leben einfach leben. Jesus wiederholt hier diese heilsame Frage zum zweiten Mal. Und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Jetzt geht's nicht mehr um die anderen. Diese zwei Wörter der anderen sind nicht mehr dabei. Davon wurde erstmal Petrus befreit. Aber hier hat eine Veränderung stattgefunden. Aber die Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Und hier meine ich, einen Punkt zu sehen, der wichtig ist in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben. Es ist manchmal hilfreich, wenn wir versagen. Natürlich können wir zu jeder Zeit sagen, Herr, vergib. Und der Herr wird dir auch vergeben. Aber bitte machen wir uns das nicht zu einfach. Einfach sagen, Herr, vergib und machen dann weiter. Warum stellt Jesus hier die zweite Frage? Weil er will, dass wir darüber nachdenken, was motiviert mich eigentlich dazu? Das geht eine Stufe tiefer. Was ist meine Urmotivation, warum ich manchmal so handle? Jesus möchte, dass die Einstellung in unserem Leben verändert wird. Hat Jesus gewusst, dass Petrus verraten wird? Natürlich. War Jesus enttäuscht über Petrus? Nein, wir können Jesus nicht enttäuschen. Er ist unser Schöpfer. Er weiß, was wir denken, wie wir ticken. Wir können Jesus nicht enttäuschen. Jesus weiß alles. Erschreckend vielleicht heute Morgen. Alles, was du denkst und was ich denke, Jesus weiß alles. Unser Leben, dein Leben ist aufgeschlagen wie ein offenes Buch. Soll uns nicht irgendwie Angst einjagen, nein. Aber weil das so ist, können wir darin auch zur Ruhe kommen. Jesus, obwohl du weißt, was alles sich manchmal hier abspielt auf meiner Festplatte, in meine Gedanken, bist du da. Und fragst dich immer wieder, Hartmut, hast du mich lieb? Darum geht's. Auch wenn du mal falsch denkst oder vielleicht auch falsch handelst. Jesus wusste und kannte den Petrus. Jesus war nicht enttäuscht, dass Petrus nicht so rausbrachte, ja, Herr, du weißt, ich hab dich lieb. Nein, er sagt, Herr, ich liebe dich über alles, dieses Filio, diese freundschaftliche Liebe. Du bist mein Herr, du kennst meine Gedanken und das hast du schon immer gewusst. Du bist mein bester Freund, Herr Jesus. Mehr will ich nicht behaupten. Und ich glaube, da wollte Jesus den Petrus hinhaben. Nicht nur die Vergebung, sage ich mal, genießen, sich darüber zu freuen, sondern eine Stufe tiefer gehen. Diese Aufarbeitung der Situation. Und hier meine ich, dass wir etwas sehr Schönes sehen. Wir sehen auf der einen Seite einen Versager. Wir sehen dann weiter, wie Jesus mit ihnen arbeitet, fein seelsorgerlich, wer ihn wiederherstellt. Dass Petrus nicht nur Vergebung erfährt, das wäre viel zu wenig. Das wäre viel zu wenig. Sondern Jesus möchte, dass dieser Petrus geistlich wächst. In seinem zukünftigen Umgang mit Menschen. Und wenn du sehen willst, wie Petrus sich verändert hat, dann nehmt ihr heute Nachmittag Zeit und lest mal den ersten und zweiten Petrusbrief. Du wirst erstaunt sein, wie was Gott aus diesem Petrus gemacht hat. Wahnsinn, echt stark. Und hier erkenne ich Hilfe für mich persönlich auch im Umgang miteinander. Erstmal kein Vorwurf. Jesus macht den Petrus keinen Vorwurf. Das darf ich auch lernen. Und ich muss auch lernen, nicht nur die Vergebung in Anspruch zu nehmen, sondern auch mal drüber nachzudenken, zu reflektieren, was bewegt mich eigentlich, dass ich manchmal so denke? Was bewegt mich eigentlich, warum ich manchmal so handle? Habe ich irgendwie ein Bedürfnis? Bin ich unzufrieden? Kann Jesus nicht all meinen Mangel ausfüllen? Gibt es irgendwas, was ich kompensieren muss? Das sind ehrliche, aufrichtige Fragen, die wir uns einfach stellen müssen. Wir wollen sie nicht ausblenden, sondern wollen zu unserer Persönlichkeit stehen, egal wie wir gestrickt sind. Machen wir weiter. Und dann wird Petrus zum Dienst neu berufen. Das finde ich so stark. Noch einmal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt gebraucht Jesus nicht mehr das Wort Agape, diese göttliche Liebe, sondern Filio, diese freundschaftliche, brüderliche Liebe. Petrus wurde traurig. Natürlich wurde er traurig, wäre ich auch traurig gewesen, weil Petrus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe, Filio. Und Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Mal ganz ehrlich, denkst du vielleicht auch so, wie ich gedacht habe bei der Vorbereitung? Jesus, was soll das denn? Musst du denn da rumrühren? Reicht nicht eine Frage? Bist du unbarmherzig mit diesem Petrus? Hättest einfach nur einmal gefragt und dann in die Arme nehmen. Petrus, wird alles gut. Hätte doch gereicht, oder? Normal, so denken wir. Ich habe jedenfalls so gedacht, als ich drüber nachgedacht habe. Aber Jesus möchte nicht nur Petrus vergeben, nicht nur wiederherstellen, sondern auch zum Dienst befähigen. Und ich glaube, dass der Petrus seine Berufung, die hat er durch sein Versagen nicht verloren. Und dann sagt Jesus etwas ganz Starkes. Er soll nicht mehr Menschenfischer sein, obwohl er immer noch Menschenfischer war, aber soll noch eine Stufe mehr Hirte sein. Und das Hirtenleben, das hat der Petrus 3 Jahre Zeit gehabt, von Jesus sich abzugucken, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Das erste war ja, Sorge für meine Lämmer. bei der ersten Frage. Das sind die kleinen, verspielten, Schwächsten der Herde. Sie brauchen Aufsicht, Korrektur und Futter. Das sind die kleinen Lämmlein. Hüte meine Schafe. Petrus soll jetzt für seine Schafe, also Jesus Schafe, sorgen, sie hüten, beschützen, damit sie an der Wahrheit, dem Wort Gottes, festhalten. Und das dritte, weide meine Schafe, sich um Gottes Kinder sorgen, den richtigen Weg zeigen, ein guter Wegbegleiter sein, mit den Einzelnen mitgehen. Und wie das geschehen kann, wie gesagt, sehen wir in seinen Petrusbriefen. Ist das nicht wunderbar? Mit diesen Schafen, das sind die Menschen gemeint, die mit Jesus leben, du und ich. Und ich glaube, dass dieser dreifache Zuspruch, weide, sorge, hüte, das muss doch diesen Petrus unwahrscheinlich ermutigt haben. Mich, dem Versager, traut Jesus, mein Herr, zu. Er traut es mir zu, dass ich das tun kann in der zukünftigen Begleitung der Geschwister. Ich finde das enorm. Das ist so hier leuchtet die Gnade Gottes unwahrscheinlich groß auf. Was für eine Ehre, was für ein unverdientes Geschenk. Petrus hat es nicht verdient, du auch nicht, ich auch nicht. Aber wir dürfen es dankbar in Anspruch nehmen. Was bedeutet dieser Umgang mit Versagen für dich, für mich, für uns ganz persönlich? Denke, wenn du zu Jesus gehörst, dann sei einfach ehrlich zu dir selbst, wie du denn denkst und wie du lebst. Reflektiere mal darüber. Aber lass dir bitte nie vom Feind einreden, unbrauchbar. Bist du nicht, weil das Blut Jesu ist stärker und größer als alles Versagen. Das Leben, das Jesus am Kreuz gegeben hat, ist größer als alles Versagen, als alle Schuld. Er hat alles vollbracht. Da kommen wir von Ostern her. Und Jesus schiebt dich auch nicht zur Seite. Er drückt dir keinen Stempel drauf, Hartmut unbrauchbar. Nein, nix. Und Jesus fragt vielleicht dich auch heute Morgen. Mich hat er auch gefragt, Hartmut, hast du mich lieb? Das ist eine Frage, die sehr wichtig ist, die lebensentscheidend ist für dich, damit dein Leben hier auf Erden gelingt, aber auch, dass dein zukünftiges Leben für die Ewigkeit geklärt ist. Wenn du nämlich Jesus liebst, dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dann wirst du auch die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wenn du sagst, brauch Jesus nicht, ist mir egal, ist zwar ein netter Lehrer oder so, aber ich brauche ihn nicht. Dann sagt die Bibel, dann wirst du auch die Ewigkeit ohne Gott sein. Ohne Jesus, ohne Hoffnung, ohne Vergebung. In der Dunkelheit. Deswegen hat diese Frage, die ist sehr wichtig, lebensentscheidend für dich und für mich, für uns alle. Von daher denke ich, ist die Liebe die Hauptmotivation für unseren Dienst. Es ist nicht der gute Lobpreis, wie gut er auch ist, preist den Herrn. Aber es sind nicht die guten Taten. Es ist nicht das Geld, was du in die Mission schiebst. Es ist auch nicht dein Bekanntheitsgrad, ob du ein bekannter Redner bist oder beliebter Bruder oder Schwester, was weiß ich. Das ist alles gut und schön. Aber das Wichtigste ist, haben wir Jesus lieb? Wenn das so ist, dann sind wir auch bereit, Wege zu gehen, die er für uns vorgezeichnet hat. Manche Wege sind schwer, keine Frage. Ich habe gerade diese Tage wieder von Geschwistern gehört, Krebsdiagnose und vieles andere. Gott lässt es manchmal zu, wir haben keine Antwort drauf. Aber eins weiß ich, Jesus ist mit dabei. So sei gesegnet. Lass uns doch zusammen beten. Himmlischer Vater, von Herzen wollen wir dir Danke sagen für dein Wort. Danke, dass du uns immer wieder Mut machst, dir zu vertrauen. Und danke, Herr, dass du uns niemals fallen lässt. Du stehst zu uns, obwohl du uns kennst, Herr. Hast uns dennoch lieb. Was können wir dir Besseres sagen als, Herr, ich liebe dich. Hab dich echt lieb, so wie du bist. Obwohl wir noch nicht alles verstanden haben von deiner Herrlichkeit, von deiner Größe, von deiner Allmacht. Und dennoch, Herr, danke, dass du zu uns stehst, dass du auf unserer Seite bist. Vielen Dank, was du aus dem Leben von Petrus gemacht hast. So sind wir gespannt, Herr, was du aus unserem Leben auch machen wirst. Wir freuen uns drauf, denn wir wissen, du gehst mit, du bist mit dabei. Vielen Dank dafür, lieber Herr. Amen.